Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron Extreme. Wir besprechen heute passend dazu die fünfte Folge der zwölften Staffel. Nein, die fünfte, direkt mal andersrum. Das ist die fünfte Staffel und das ist die zwölfte Episode. Die heißt Wurmloch Extrem. Im Englischen Wurmloch Extreme, weil X verkauft sich besser. Das Drehbuch schrieben einige Leute, unter anderem ist es Brad Wright, Joseph Malozzi und Paul Mully. Waren wohl aber noch ein paar mehr beteiligt. Regie führte On-Kamera und Off-Kamera Peter DeLuise. Audiokommentar sprach eben selbiger, dann noch Joseph Malozzi und James Titchener. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich habe wieder dabei den Pascal
Hallo.
und den Uwe.
Abend.
Die Erstausstrahlung war dann am 8.9.2001 in USA und in Deutschland dann ein knappes Jahr später am 3.7.2002. Wir sind auch weiterhin im Jahr 2001 unterwegs. Und damit wir mal eine Ahnung haben, wie sowas läuft, in so Folgen, da hat uns der Uwe eine Zusammenfassung geschrieben, habe ich gehört.
Ja, gerne. Die ist auch sehr kurz, weil es in der Folge auf jeden Fall viel zu sprechen gibt. Ich möchte nur den Punkt gerade anmerken: Wormhole Extreme, X verkauft sich besser, hast du gesagt. Ich bin so froh, dass wir damals wir hatten eine Liste, glaube ich, mit 50 Namensvorschlägen für diesen Podcast und haben drüber uns den Kopf zerbrochen, dass wir uns dafür Chef von Extreme entschieden hatten, zahlt sich heute wirklich aus. Also, Zusammenfassung. Ganz kurz: Martin Lloyd ist zurück und produziert die Fernsehserie Wurmloch Extrem, die unfreiwillig In-Universe-Parodie auf Stargate SG-1. Und das, obwohl er sich bewusst nicht an das Stargate-Programm erinnern kann. Ein unbekanntes Schiff fliegt währenddessen auf die Erde zu, vermutlich das Raumschiff von Martin und seinen Kameraden. Am Ende verlassen sie alle die Erde, bis auf Martin, der will weiter Fernsehseriengeschichte schreiben. Ganz kurz, wie gesagt.
Sehr, sehr gut, Uwe. Vielen lieben Dank. Aber ich muss mal noch kurz weg was erledigen. Wir hören uns dann später mal noch kurz, ja?
Ja, okay. Beeil dich.
Ja, okay. Dann sind wir vorerst mal wohl nur noch zwei.
Ja. Gerade bei so einer Folge ist das ein bisschen blöd, aber kriegen wir schon irgendwie hin.
Marty ist wieder dabei.
Marty ist toll, oder?
Das löst das Problem.
Ja.
Marty ist wieder dabei, das ist definitiv super gut.
Mozzie, ah,
ist,
nee, falsche
ich wollte gerade sagen, falsches Universum leider, aber es ist einfach ein Spitzenschauspieler in allen Rollen, die er je gespielt hat, muss man einfach sagen.
Oh ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das wirklich das falsche Universum ist. Also Mozzie, Bastler und Tüftler, der irgendwie für alle Probleme irgendein Gadget hat. Naja.
Ja, genau, jetzt wollte ich was sagen und habe prompt den Faden verloren. Passiert uns ja zum Glück sonst nie.
Nee,
Ja, es war
nur
meine
Profis
Schuld,
hier.
glaube ich, sorry.
Alles gut. Es ist die Folge mit Selbstreferenzen. Allerdings ist es die von den zwei Selbstpersiflage-Folgen, die noch wenigstens so tut, als hätte sie eine eigene Story.
Ja.
Ich hatte tatsächlich irgendwie im Kopf, dass mehr von dem, wir machen ganz
Ja.
offensichtlich nur noch Verarsche, hier schon drin wäre. Aber
Gar
das meiste
nicht.
davon ist tatsächlich erst in 200.
Ja, ich dachte tatsächlich auch, dass da noch, dass das, ich habe das auch in Erinnerung sehr viel mehr vermischt, was in den beiden Folgen passiert.
Ja.
Ja, Martin hat, er nimmt weiter oder wieder die Medikamente, die ihn alles vergessen lassen. Das wissen wir am Anfang der Folge nur noch nicht. Weil am Anfang der Folge denkt SG-1 natürlich, was macht denn der Idiot da? Warum erzählt er der ganzen Welt von unserem Stargate-Programm? Während Hammond dann natürlich sofort, und das ist ja, also ich glaube, das ist einer der geilsten Meta-Gags schon am Anfang dieser Folge, dass General Hammond sagt, der verrät quasi der ganzen Welt irgendwie das mit dem Stargate, aber es ist ja Sci-Fi. Und wenn irgendwas mal hier raussickert, dann können wir immer auf diese Serie zeigen und sagen, da, guck, das ist Sci-Fi-Gelaber, was du da erzählst. Und das finde ich so schön. Ich
Vor
meine,
allem denkt ihr, es gibt wirklich Sachen, wo sie einfach dann eine Fernsehserie dazu haben, um das gegebenenfalls zu vertuschen oder dann zu sagen, ah ja, guck mal, es ist ja eigentlich.
ich bin bei Stargate und bei ALF fest davon überzeugt, dass das eigentlich Mockumentary ist, um uns nicht zu verraten, was wirklich passiert ist.
Ja. Ja, keine Ahnung, es gibt genug Serien, die irgendwie theoretisch plausible deniability für geheime US-Regierungsprogramme sein könnten. Keine Ahnung, also Akte X, gut, Star Trek ist vielleicht ein bisschen zu sehr futuristisch, aber keine Ahnung, so Quantum Leap oder sowas würde bestimmt auch gehen.
Gut, bei Quantum Leap wäre ja die Frage, in welchem der beiden Universen wir leben. Ah nee, warte, ich hab's gerade verwechselt. Quantum Leap war die andere. Wie hieß die? Es gab doch eine Serie, wo er in die Vergangenheit reist und dort dann die ganze Zeit die Bösewichte zurück in die Zukunft schickt.
Oh, Sliders?
Nee. Irgendwer hat Zeitreise-Tech super Bösewicht gegeben, die dann in die Vergangenheit reisen. Und ein Cop oder so reist mit zurück und fängt die halt ein und schickt sie zurück. Aber die Prämisse der Serie ist komplett, dass es quasi zwei identische Universen sind, die timeshifted sind um ein paar Jahre. Und somit das, was in einem einen Universum passiert, keinen Einfluss auf das andere hat. Das ist nicht Quantum Leap, das hatte ich gerade verwechselt. Quantum Leap ist die bessere Serie.
Bin ich jetzt gerade überfragt, klingt aber nach was ich mir noch angucken sollte.
Ja, vielleicht sollten wir Christian mal fragen, wenn wir ihn mal nochmal treffen. Der weiß sowas manchmal. Das Problem bei der Serie ist, da gibt's so Folge, viel.
Das ist schwierig, sich auf irgendwas, ja.
Wo fangen wir jetzt an, irgendwie auseinanderzunehmen, was die uns da fabriziert haben?
Was ich ganz interessant fand, bei den Audiokommentaren, die haben ja so viel erwähnt, du konntest gar nicht. Es war unmöglich, alles dir zu notieren. Aber am Anfang hatten die ja diesen, haben die den Film gezeigt, dieses Promo-Video von Wurmloch Extrem. Und die haben doch diese Leinwand runtergelassen, die Hammonds Büro von dem Besprechungsraum trennt. Mhm. Und diese Leinwand, die brauchen normalerweise 4 Männer, um diese Leinwand da dran zu bringen, weil die fährt nicht wirklich so schön in die Decke rein. Das haben sie mit CGI so bearbeitet, dass man das so schön on camera sieht, dass die runterfährt. Weil normalerweise brauchen die, wie gesagt, 4 Leute, um das umzubauen.
Ich finde das verdammt geil, dass man sowas gefühlt Triviales wie lass mal hier so eine Leinwand runterfahren mit CGI machen muss. Okay.
Da gibt's sowieso die wildesten Sachen. Passt jetzt eigentlich überhaupt nicht in die Folge, aber wenn wir schon von selbstreferenzierten Dingen, die nicht funktionieren, erzählen, die Blast-Türen vor dem Gate-Kontrollraum. Also wenn du am Kontrollcomputer sitzt und Richtung Gate guckst, kannst du ja so eine Blast-Tür runterlassen. Ja, diese
Bombenschutztüren.
Ja, die passt da nicht hin. Ja. Also die fährt nach oben in die Decke rein. Das Problem dabei ist, da kommt oben drüber das Fenster zum Besprechungsraum und zwar nach deutlich weniger als der Höhe, die diese Blasttür bräuchte.
Die ist einfaltbar. Die, weißt du, die ist so Ziehharmonik.
Ja, funktioniert. Genau. Das ist mir gerade eingefallen, als du gesagt hast, so, wir brauchen da 4 Männer, um da eine Leinwand hinzubauen. So ja, wir brauchen auch irgendwie spontan außerdimensionale Aufbewahrung, um diese Tür da zu bauen.
Ja. Die fährt dann in eine andere Dimension.
Wahrscheinlich.
Die ist dann in einer anderen Phase. Aber nach oben ist ja kein Problem.
Die Hauptentwicklungszeit des Stargate-Komplexes war das Mini-Stargate, was man am oberen Ende dieses Türspalts anbringen musste, um die Tür einfahren zu können.
Time-Tracks übrigens.
Okay, sagt mir gar nichts.
Ich nicht, die habe ich als Kind geguckt.
Das war die Serie, die du eben.
Ja, genau, Time Tracks.
Nee, sagt mir auch nichts.
Das hätte mich nur jetzt den Rest unserer Aufnahme nicht in Ruhe gelassen.
Ja, klar.
Und ich wollte jetzt auch haben, dass die jetzt schon kommentiert haben, Time Tracks heißt das Ding, du Idiot, dass sie sich jetzt ärgern.
Ja, der Hauptspaß in dieser Episode, wir versuchen mal an ein paar Beispielen vielleicht zumindest vorbeizugehen, ohne uns 4 Stunden damit aufzuhalten, ist ja sowohl der Metakommentar über Science-Fiction-Tropes im Allgemeinen, als auch über, ja, da haben wir übrigens auch bei uns selber irgendwie Mist gebaut in den letzten 100 Folgen gelegentlich.
Was? Mist gebaut? Wie doch nicht.
Ja, mein persönlicher Favorit zum Thema Dinge, bei denen wir Mist gebaut haben in dieser Folge, ist dieses, ja, also die Aliens müssen da liegen, weil wir haben schon etabliert, dass ein Schuss betäubt und 2 Schüsse bringen euch um und er hat 2-mal drauf geschossen. Hey, dann lass uns doch machen, 3 Schüsse lassen ihn verschwinden. Ich werde jetzt einfach so tun, als hättest du das nicht gesagt, weil das Dümmste, was ich je gehört habe.
Aber gleichzeitig in der Szene natürlich auch diesen Kontrast mit, wir schießen hier alles nieder und veranstalten ein Gemetzel und hinterlassen uns Schlachtfeld. Und mitten in dem Schlachtfeld brauchen wir jetzt aber noch eine romantische Szene, weil wir haben nicht mehr genügend Screentime, um das an einen anderen Ort zu bringen, dass sie jetzt nur irgendwo hingehen.
Ja.
Ja.
Und am Ende schämen sie sich schön so dafür, dass sie die Jafar eigentlich ausretuschieren wollten aus der Folge, wo sie es reparieren.
Wo sie es gemacht haben.
Mhm. Ja.
Ja. Ich fand's hier.
Die Aliens können weg! Mit dem Megafon. Bis die Puppe
weggeht. Steht alle auf, bis auf eines. Weil vor allem, das ist eine Puppe.
Die müssen ja da liegen, weil die sind ja gerade gestorben und ansonsten ergibt die Szene ja keinen Sinn. Und dann sagt der Regisseur, aber es ist ja ein Close-Up, man sieht die ja eh nicht, also mach dir keine Sorgen.
Ja.
Und dann sagt der Schauspieler, ja, aber die Zuschauenden, die wissen's. Warum liegen die dann da? Die nimmt schon sowieso nicht sieht. Hä? Weil das ganze Problem war ja, dass er drüber gestolpert ist. Was soll eigentlich diese ganze Diskussion? Ja. Ich meine, du kannst immer noch die Plot-Diskussion führen, ob das jetzt hier der richtige Ort ist für eine romantische Szene. Aber dieses praktische definitiv Problem, dass nicht man über diese Leichen steigen muss beim Dreh, war völlig unnötig. Legt euch mal alle hier hin, weil ihr seid eben gestorben. Ihr seid gar nicht im Kameraframe, aber ihr müsst hier liegen, damit wir beim Dreh das richtige Gefühl entwickeln. An der Stelle war ich auch nicht sicher, ob das jetzt hier ein versehentlicher Joke noch war oder ob das beabsichtigt war. Ich wüsste nicht, auf was das genau referenziert. Ist natürlich auch so ein Meta-Ding mit, ist ein Close-Up, man sieht sowieso nicht, was drumherum passiert. Aber das war überhaupt nicht herausgestellt. Ich glaube, das war tatsächlich gar nicht bewusst, diese Absurdität da reingepflanzt. Aber weiß man natürlich nicht.
Es war ja schon bei Stargate oft so, dass man Christopher Judge rausschneiden musste, weil er zu viel gelacht hat, auch bei dieser Folge. wo sie in Audiokommentaren übrigens auch gesagt haben, wir können die Blooper von den Hauptdarstellern niemals veröffentlichen, weil sie komplett das Disbelief zerstören würden. auch wenn die Fans mal danach fragen. Aber
ja. Schwierig. Ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite. Also ich würde mir so ein Blooper-Reel von 2 Stunden Chris Judge lacht sich kaputt angucken.
Ja, eine halbe Stunde gibt's auf YouTube, also wenn du willst.
Ah, ja, cool.
Das geht dann schon.
Das ist ja dann eine Dauerschleife.
Ist mal schon abends zum Einschlafen. Ich habe zwar wahrscheinlich dann Albträume, aber
aber von Christopher Judge immerhin.
Ja, gibt's
schlimmer. Könnte schlimmer sein.
Ich fand es aber auch schön, dass sie hier erwähnt haben, dass sie in den Audiokommentaren irgendwo haben sie das Thema angesprochen, dass es relativ häufig erst später in der Folge eine Szene gibt, in der Teal'c relevant wird und sie ihn dann vorher aber irgendwo reinschneiden müssen. Teal'c ist aber eine Figur, die nicht viel labert. Sie können ihn aber nicht ganz rausschneiden, nur weil er nicht labert, weil dann ist es komisch, dass er plötzlich auftaucht. Und daher kommen diese vielen Szenen, wo man auf ihn schneidet und er nur eine Augenbraue hebt. Fand ich auch gut, dass das diesen
Chris Judge wohl auch kann, ne? Aber der ja. Chris Judge, also das wohl nicht.
Ach, der kann das mit der Augenbraue nicht?
Ja, die Szene war lustig.
Das ist ja extra als Gag hier eingebaut, dass er das nicht kann.
Das ist mir nicht aufgefallen, ne?
Die
haben dann gezeigt, wie sie
das da hingeklebt.
Ach ja, stimmt.
Die Augenbraue heben, wenn du dich.
Ich
ja, ich krieg das auch so hin, aber
ich bin aufgewachsen mit Stargate und Star Trek. Natürlich kann ich das.
Das ärgert mich so.
Die zwei relevanten Alien-Figuren machen das mit der Augenbraue.
Ich kann das nicht.
Du kannst das nicht.
Ich bin immer geärgert. Nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht nur eine. Oh, nee. Das ist deprimierend. Wir lassen Thema wechseln. Das kann ich.
Immerhin. Das rettet dich. Aber wenn wir schon bei Star Trek-Referenzen sind, es gibt einige.
Bitte.
Also neben den offensichtlichen.
Also in dieser Folge sind wir ja schon fast mehr bei Star Trek Zitaten als bei Star Trek Anlehnungen, ja. Referenzen.
Ja. Also hier Michael DeLuise. Und nämlich Michael DeLuise ist quasi William Shatner. Punkt.
Ja, total.
Abgesehen davon, dass auch noch der Bruder von Peter DeLuise ist.
Und sie am Ende eine Bruderdiskussion führen, live auf Kamera geschnitten.
Aber dass er halt mit allen Frauen irgendwie rumknutscht, die er trifft, dass er sich das Shirt zerreißt, damit man schön den Oberkörper sieht, alles geschenkt. Was mir nie so bewusst aufgefallen ist, bis ich jetzt hier in den Audiokommentaren gehört habe, war das mit dem, dass Kirk wohl andauernd irgendeiner Frau die Hand auf die Schulter gelegt hat. Ich glaube, das muss ich, da muss ich beim, ja, total, aber der, das, also, er wurde ja immer als der Frauenheld
dargestellt. Damals war es aber bestimmt noch okay.
Ja, damals hat man, glaube ich, hier, also, eine Hand auf die Schulter legen war wahrscheinlich eher so, sogar, wie nennt man das so? Ich glaube, das kam nicht im Sinne von Frauen antatschen, sondern für mich zeigt die Geste eher sowas wie ich der starke Mann und du die kleine Frau, auf die ich aufpassen muss, was es nicht viel besser macht. Aber ja, es ist wahrscheinlich ein Relikt der Zeit. Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, dass Star Trek an der Stelle in den frühen Jahren sehr vieles sehr progressiv und gut gemacht hat, gleichzeitig aber halt auch in die Fallen getappt ist, die es halt in den 60er noch gab, ne?
Ja.
Umso schöner trotzdem, dass man das in so einem Format dann jetzt hier halt parodiert.
Was sie auch gesagt haben, dass sie es gemacht haben, dass Anis ganz klar Seven of Nine ist.
Ja, den Vibe hat man auf jeden Fall.
Jetzt haben sie es explizit gesagt, dass das die Absicht war.
Ja,
das Kostüm.
Ron Wilkerson und Hank Cohen haben sich ja darüber unterhalten, dass sie noch eine sexy female Alien
Das war dann auch der Gastauftritt von dem.
Bevor sie dann den beiden. Von Hank Cohen haben wir die Hankarana.
Wobei man sagen muss, dafür, dass immer wieder diskutiert wird, wie sehr Anis Seven of Nine ist, kann man in den ganzen drei Folgen vor und wurde danach nie wieder erwähnt. Ne?
Ja, sie ist nicht so gut angekommen, wie man das erwartet hat.
Nee. Ja, wobei
es lag jetzt auch nicht in der Schauspielerin.
Weil sie haben ja effektiv den Charakter schon aus der Serie rausgeschrieben, bevor die erste Folge also sie hätte ja im Rest von der Staffel noch vorkommen müssen, wenn sie vorgehabt hätten, sie längerfristig drin zu haben.
Also die Frage, also, ob sie sie längerfristig drin haben wollten. Also ich habe es jetzt nicht so als dauerhafte Funktion. Seven of Nine kam ja damals bei Star Trek rein, weil sie gesagt haben, wir haben bei den jungen Männern schlechte Einschaltquoten, das müssen wir verbessern. Lass eine Sexbombe in engem Kostüm dahinstellen. Das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie das hier als dauerhaftes Konzept einführen wollen, aber in den Folgen mit dem Kostüm, das sogar noch ein silbernes Kostüm war, das eng anliegend war, bei einer Figur, die sehr roboterhaft, mechanisch, trocken, ernst ist in ihrer Art, also das hat schon sehr danach geklingelt, das auf jeden Fall.
Aber vielleicht wollten sie einfach gucken, wie sie in die drei Folgen ankommt und hätten sie dann in der nächsten Staffel wieder reingebracht.
Das kann natürlich sein, ja.
Ich meine, das kostet ja dann auch wieder zusätzlich Geld, wenn eine Person häufiger auftritt. Die müssen die ja dann entsprechend bezahlen. Weniger Special Effects und Shrimps.
Not so Fun Facts zu dem Thema. Nur noch kurz angerissen. Ansonsten verweise ich da auf die diversen Star Trek Podcasts, die das deutlich detaillierter ausgearbeitet haben. Kate Mulgrew hat damals tatsächlich über eine lange, lange Zeit Jerry Ryan gehasst. Sie hat sie als Person gehasst, weil sie nicht damit klargekommen ist, dass die Autoren den Scheiß da machen und so eine Figur da reinbringen. Sie hat es geschafft, eine weibliche, starke Figur zu sein, ohne in irgendwelche Klischees zu rennen. Und dann machen die Autoren das, und das hat sie sehr auf diese Schauspielerin projiziert. Und sie hat eine gute Weile in der Produktion gebraucht, bis sie das irgendwann mal trennen konnte und die zwei sich dann verstehen konnten. Also das hat die so angepisst, dass das wirklich zu einem richtigen Beef zwischen den beiden geführt hat. Und die sich da teilweise wohl sehr heftig in die Haare bekommen haben. Also auch in der Zeit, in der sowas gemacht wurde, war das auch nicht allseits beliebt, dass man sowas macht.
Und an der Irony 7 ist ja jetzt genau das, was Kate Mulgrew damals auch war.
Ja, genau. Also das haben sie jetzt in den neuen Serien auf jeden Fall rausgerissen. Deswegen muss ich sagen, man hätte Anis mehr zeigen können, aber bitte nicht so. Also wenn sie dahin verkommen wäre, das zu sein. Seven of Nine ist damals als Figur gewachsen, blieb aber weiterhin irgendwie so ein bisschen der Eyecatcher in der Serie, was schade war. Und bin ich eigentlich froh, dass sie das nicht verkackt haben, hier sowas auch zu machen. Weil hier haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben mit Sam eine starke weibliche Figur. Ich weiß nicht, wie ich es anderen formulieren soll. Ich weiß, dass diese Formulierung an sich schon problematisch ist. Aber wir haben hier eine weibliche Figur, die mal abgesehen von einer infamous Folge der ersten Staffel, ohne irgendwelche stupiden Klischee-Fallen zu tappen, Stargate SG-1 hätte das nicht gebraucht. Wir werden da noch hinkommen. Atlantis hat den Fehler ein Stück weit gemacht, aber zum Glück nicht ganz so schlimm.
Ich weiß nicht, wo ich wieder ansetzen soll. Es gibt so viele mögliche Punkte.
Wir hatten es vorhin noch von Dingen, wo man gesagt hat, ja, da haben wir in unserer eigenen Serie auch Mist gebaut. Das Beispiel Nummer 2 dazu finde ich hier auch ganz nett.
Du musst dann schon sagen, was Beispiel Nummer 2 ist.
Ja, bitte.
Ich bin davon ausgegangen, nachdem wir es in der Pre-Show jetzt schon diskutiert hatten, dass jemand von euch das jetzt aufgreift, aber hier mit dem Out-of-Face-Krams.
Ach so,
ja, außerhalb der Phase. Warum falle ich dann nicht durch den Boden, in den Boden?
Genau das. Das ist vor allem auch sehr, sehr, sehr schön von Peter DeLuise und Willy Garson ausgespielt. Ja, wo man den Eindruck hat, Peter DeLuise stand in echt hinter den Kulissen irgendwann mal so da und hat gedacht,
es ist ja auch nicht die erste und nicht die letzte Sci-Fi- oder Fantasy-Geschichte, die den Fail irgendwie einbaut. Und dabei wäre es so einfach lösbar. Wenn man jetzt überlegt, hier in der Serie haben wir das ja hauptsächlich durch die Tolaner. Das ist ein Hightech-Gerät. Du hättest irgendwo am Rande, ganz am Anfang, wenn du es vorstellst, erwähnen können, totale Technologie. Und du hebst den Finger. Mir ist gerade so, als hätten sie es angesprochen, gell?
Nee. Sie machen es in Staffel 10 ja genauso nochmal ohne jede Erklärung, ohne jede Hightech. Ja, leid, dich deinen Glauben zerstören zu müssen.
Also sie haben so ein Gerät, damit können sie durch Wände gehen, es wird mit Phasen verschoben irgendwie erklärt. Ja, mach das doch, aber erwähn doch am Rande, hey, totale Technologie, wir haben das und damit kannst du durch Wände gehen und es ist auch total smart gelöst, dass es halt auch erkennt, irgendwie horizontale Ebene. Also mach irgend so ein von mir aus Techno-Bubble-Wegwerfsatz, mit dem du dann halt irgendwie erwähnst, so, ja, ist uns schon klar, das Gerät löst das. Haben wir
die bei haben Stargate einfach doch dafür genug. Spezielle Wände. Du kannst dann nur durch spezielle Wände gehen.
Ja, ja. Das hatte ich eben auch in der Pre-Show schon angeteasert. Es gibt tatsächlich ein Universum, ich sag jetzt mal Fantasy-Universum, was dieses Thema ganz gut dargestellt hat. Da ging es aber nicht um Phasen verschoben, sondern Entenhausen, Daniel Düsentrieb, hat das Problem sinnvoll gelöst, nämlich mit einer Farbe, die du auftragen kannst, die alles zerfrisst außer Diamant. Und dann haben sie eine Ritterrüstung erst mit Diamantstaub bedeckt, dann mit dieser Farbe angemalt und dann kannst du damit durch Wände, gut, du hinterlässt Löcher in der Wände, aber du kannst durch Wände gehen, als wäre es Luft. Und sie haben ganz bewusst ein Panel, in dem sie zeigen, dass sie die Fußsohlen nicht damit bemalen. Und es passiert am Ende sogar noch als Gag, dass der Ritter, der damit rumläuft, dann stolpert und dann zum Glück aber irgendwie in einem Hochhaus ist und Etage für Etage runterfällt und im Keller zum Glück ein riesiger Haufen Diamanten liegt. Aber das war für mich damals eindeutig eine Hommage an dieses ganze Thema mit, warum kann ich durch Wände gehen, aber fall nicht durch den Boden. Weil
Diamanten.
Sie haben uns zum Glück noch nicht gezeigt, wie jemand mit so einem Tolaner durch Wändelaufgerät am Gürtel stolpert. Weil dann wird's entweder ganz abstrus oder
ja, werden sie aber auch nicht. Wir sehen die Tolana ja nicht mehr wieder.
Ja. Star Trek hatte das übrigens genau das gemacht. Sie haben dann, als drei Leute aus der Phase verschoben waren, haben sie den Romulaner aus der Wand rausgeschubst. Und der ist dann durch den Weltraum getrudelt.
Ja.
Traumhaft. Nicht.
Durch die Wand geht offensichtlich, nicht durch den Boden.
Ja, im Boden sind ja auch die Heisenberg-Kompensatoren oder so. Keine Ahnung. Nein, haben sie nicht.
Die Gravitationsmatten sind dafür nicht empfänglich.
Ach so, ja. Na dann.
Ja, gut, ich meine, wir haben natürlich aber auch gerade in Star Trek, aber auch in vielen anderen Geschichten hier ja auch, hast du ja ein ähnliches Thema. Von wegen jetzt gerade durch die Wand und ich bin im Weltall. Eigentlich müsstest du ja auch immer, wenn eine Zeitreise passiert, irgendwie den Ort wechseln und so Späße. Also es gibt Dinge, die wir halt einfach ignorieren, damit wir nicht plötzlich im Weltall sind. Ne?
Wobei ich das bei Zeitreise noch akzeptiere, insbesondere bei der Atlantis-Technologie, weil die ja durchaus intelligent ist in dieser Richtung.
Kommt auf die Zeitreisetechnologie an. Hier in der Serie noch ganz gut. Wir haben ein Raumschiff, das durch die Zeit springen kann. Es ist explizit ein Raumschiff, das auch durch den Raum sich bewegen kann. Why not?
Wenn ich in der Sonne vorbeifliegen, finde ich schwieriger.
Da wird's dann schon schwieriger, genau. Warum funktioniert das eigentlich? Beziehungsweise dann bei Star Trek wären es halt diese ganzen Raumzeitanomalien, die sie fallen, die zufälligerweise immer an den richtigen Punkt im Raum, aber nur an den falschen Punkt in der Zeit redirecten oder so. Yep. Das gehört, glaube ich, einfach so ein bisschen Sci-Fi-Lore. den man halt so ein bisschen, in, was haben wir gerade eben, Suspension of Disbelief verlieren wir, wenn wir Chris Judges Lachen sehen. An der Stelle brauchen wir die Suspension of Disbelief, damit das funktioniert.
Apropos Schauspieler-Dinge. Ich war mir nicht sicher, ob Michael Shanks auf Richard Dean Anderson angespielt hat, als er so ewig mit der Schere darum gespielt hat beim NID. Und sie dann ganz schnell weggelegt hat, als er gemerkt hat, on camera und es geht weiter oder so. Also es wirkte gewollt, sag ich es mal so.
Ja. Einer der NID-Agenten hieß Agent Smith.
Ja, und das Wichtige, die wichtige Frage ist, was wusste Martin Wood? Der stand nämlich hinter Agent Barrett und bereit mit der Waffe. Die stecken unter einer Decke.
Hat langsam wird's kritisch. Hat die Dinge gewechselt? Moment, ich hatte das hier irgendwo aufgeschrieben. Ah ja. Der ist zum Energie gewechselt, übergelaufen. Maulwurf oder
ja.
So.
Ja, so schlimm ist es schon.
Ja, um auf den eigentlichen Plot in der Folge noch ein bisschen einzugehen.
Es gibt einen Plot.
Es gibt einen Plot, genau. Es gibt einen Rahmenplot, in dem diese ganzen Easter Eggs passieren. Und der Rahmenplot beinhaltet unter anderem, dass Martin Lloyd wohl nach dem ersten Auftreten damals einen Job bei der Air Force bekommen hatte, aber wohl von seinen drei Kollegen, ich habe es nicht ganz verstanden, sind sie zum Heimatplaneten geflogen oder haben sie ihm nur Aufzeichnungen gezeigt? Aber irgendwie hat er ja gesehen und erlebt, dass wie sein Planet zerstört
sie
ist.
Sie waren doch am Ende von der letzten Folge kein Ende in sich. Auf sind sie durch Stargate gegangen und haben gesehen, dass der Planet zerstört.
Stimmt,
ja.
Okay.
Nicht kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht ist eine andere großartige
ja,
Folge.
Ja, Entschuldigung.
Auch ein zerstörter Planet.
Point of no return.
Ja, das passt. Ja.
Auf jeden Fall fand er das natürlich hinreichend dramatisch und schlimm und belastend, dass er diese Gedächtnisverlustmedikamente selbst nochmal nehmen wollte. Ja, also er hat absichtlich alles vergessen wollen, aber offensichtlich war sein Unterbewusstsein sehr stark, was seine Erlebnisse angeht.
Hat ja am Ende auch geklappt, er ist ja dann geblieben.
Ja, und Tanner und seine Leute wollten auch bleiben, offensichtlich, und nicht abhauen, erstmal. Mhm. Haben aber gesagt, okay, wir brauchen einen Fallback-Plan, wir programmieren unser Schiff so, dass es dann und dann irgendwann in einem Jahr zurückkommt. Und
nein, das Schiff hatten sie ja, glaube ich, schon programmiert, als sie mit ihrer Rettungskapsel auf der Erde gelandet sind.
Ah, das war davor noch, okay.
Ja, und dann haben sie es einfach kurz beim Mars zwischengeparkt.
Aber es war programmiert.
Ist wohl gute Haltestelle von der Erde aus.
Ja, da kann man kostenlos parken, habe ich gehört.
Ah
okay, gut. Fürs nächste Mal müssen wir uns das merken.
Ja, nicht wie in Saarbrücken.
Überall um den ganzen Mars?
Ja, der ist ja nicht so groß. Das ist eine Parkzone.
Okay.
Die Holländer waren noch nicht dort.
Ja, krass. Du hast sehr wenig Solar dort. Das ist nicht so toll. Da kann man jetzt so einen Wohnwagen hinstellen. Ist mir staubig.
Ich dachte jetzt eher an diese niederländische Heuschreckenfirma, die Parkplätze aufkauft.
Ach so, die man in Saarbrücken gerade rausschmeißen, meinst du?
Genau. Aber ja, also nach dem ersten Kontakt mit dem Stargate Center hätte ja theoretisch auch das Stargate Center sagen können, okay, wenn ihr woanders hin wollt, ihr dürft gehen. Das haben sie wohl nicht gewollt. Im Gegensatz dazu haben sie am Ende dieser Folge dann doch entschieden, der NRD wird uns weiter auf den Nerven gehen. Wir sollten vielleicht lieber irgendwo hingehen, wo die nicht so einfach hinkommen. Bis auf Martin.
Mit dem geht's ja gut.
Martin geht's total gut. Er lebt seinen Traum als Sci-Fi-Serienberater.
Er nimmt sein Emmy für.
Aber irgendwie scheint der NID auch nur an den anderen interessiert zu sein und nicht an Martin, weil der wird jetzt wohl
das Raumschiff,
nicht verfolgt.
Oder?
Es wird
eigentlich wollten die das Schiff
ja,
hauptsächlich.
Ja, auch, aber was bringt denen das Schiff, wenn die, weißt du, dann müssen die viel mehr Arbeit reinstecken, weil denen keiner das Schiff erklären kann.
Ja, aber ich glaube, Martin Lloyd gefangen zu nehmen, um ihn auszufragen, um jetzt den Bogen zu eben nochmal zu schlagen, funktioniert genauso gut wie Alf gefangen zu nehmen und versuchen, ihn auszufragen. Ich weiß nicht, ob du Martin Lloyd wirklich foltern willst, um Informationen rauszukommen. Der hört ja nicht auf zu labern, aber ob da wirklich viel Sinnvolles rumkommt bei.
Einen Vorteil hast du deine Katzen danach noch.
Im Gegensatz zu, wenn du Alf gefangen hältst, oder was? Mhm. Martin hat aber auch nur einen Magen.
So das weit wir es wissen.
Wissen wir nicht.
Ach so, okay. Ich habe angenommen, dass Martin, Tanner und so weiter Menschen sind, aber stimmt, das wissen wir nicht. Könnten nur sehr ähnlich aussehende Humanoide sein. Sie haben keine Reißverschlüsse auf dem Rücken. Ich habe keine gesehen.
Haben wir ihren Rücken gesehen?
Nee, deswegen. Sie haben aber auch nicht Pflanzen angesungen.
Immerhin. Das ist sehr beruhigend.
Ja, hier sind auf jeden Fall in unserem gemeinsamen Dokument noch Notizen, die nicht von mir sind.
Ja, es sind jede Menge Notizen. Also ich habe ja versucht mitzuschreiben während der Audiokommentare, ist mir aber auch nicht sehr gelungen. Aber okay, fangen wir mit einem einfachen Thema vielleicht noch an. Das meiste, wir sehen ja sehr viel Backstage dort. Und das ist fast alles echt.
Es ist halt das echte
also Backstage. Also echt im Sinne von, sie haben einfach das normale Backstage von
genau.
Ja, sie haben, die Bridge-Studios, an denen die ja auch so drehen, dann die, das Außengelände, wo ihre Sachen draußen stehen, die Studios, die sie benutzt haben. Catering, das halbfertige Set, an dem sie noch bauen in drei Folgen.
Das ist nicht halb fertig, es fehlt nur das Licht.
Ja, es ist noch das nicht ist, ganz
das,
fertig.
Das Raumschiff aus Descent, beziehungsweise aus Redemption nachher, was wir da gesehen.
Es ist nur noch nicht passend beleuchtet und es liegt noch überall so Schutzzeug
drüber. Ja, Schutzzeug drüber und Folie drüber und stehen noch ein paar Bauscheinwerfer rum. Wie man es im Google-Schiff-Bau halt so kennt, weißt du?
Also ja, klar.
Ist halt nichts Neues, ne?
Aber
ist übrigens
sehr,
Stage 6.
Wie sehr anders halt auch dieses Set aussieht, einfach nur, weil es halt jetzt mit Baulichtern beleuchtet ist, statt richtig beleuchtet. Also ja, da ist eine Folie drüber und so, also selbst wenn du die wegnimmst, es sieht extrem nach, guck mal, da ist ein Billo-Set aus. Wie viel am Schluss einfach diese Beleuchtung ausmacht, damit das aussieht wie Gold-Raumschiff und nicht wie, guck mal, Pappmaché.
Ja, das kannst du heute sehr gut nachvollziehen mit diesen ganzen Spielen, die jetzt neu beleuchtet werden. So Half-Life und Quake.
Ja. Ja, das
weil die Beleuchtung besser ist, sehen die Grafiken auf einmal, auch wenn sie 30 Jahre alt sind, gut aus.
Ja, und vor allem, wenn du natürlich mit so einem hellen Baustrahler frontal draufstrahlst, hast du halt was anderes wie das passende Ambilight, das dann eventuell auch noch die Goldfarbe hervorhebt und so weiter und so fort. Das ist mir ja klar, aber es wird dann halt hier so richtig vor Augen geführt, was das für einen Unterschied macht. Es sieht halt nicht aus wie das echte Set, es sieht aus wie, wir haben eine Parodie des Sets nachgebaut.
Genau, das war auch die Absicht, glaube ich.
Ja, klar.
Ja.
Aber man kann so ein Goa'uld-Raumschiff immer direkt gut erkennen, schon am Rohbau. Von der Form der Gänge und sowas.
Ja.
Ja, der Markenbotschafter beim Goa'uld war halt gut. Der wusste, was er tat.
Auf jeden Fall ein sehr einheitliches Look and Feel, ne?
Weiß genau, was du kaufst. Keine Überraschungen.
Yep.
Ist aber schon eins der moderneren Sets, nachdem der zentrale Konzeptarchitekt der Goa'uld das Raumschiff-Konzept.
Konzeptarchitekt.
Ja, irgendeiner muss ja das zentral festlegen. Der Zentralrat der Architekten im Goa'uld-Universum hat schon hiermit eingepreist, dass SG-1 Guerilla-Taktik tut. Weil das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich finde es immer noch brillant, dass das in der Serie nie thematisiert wird. Aber das ab, ich weiß nicht, Staffel 2, Staffel 3, relativ früh in der Serie, die Gänge keine Nebengänge hinter Säulen mehr haben, wo man sich verstecken kann. Und es dadurch für SG-1 deutlich schwerer wird, rumzulaufen auf so einem Schiff, ohne entdeckt zu werden. Das haben sie sehr schnell gelernt und das ist hier auch schon berücksichtigt.
Ich dachte, die haben das aus Zollgründen gemacht, damit das Raumschiff nicht mehr als Raumschiff, sondern als begehbares Haus zählt. Und dann in eine günstigere Steuerklasse zwischen den Goa'uld fällt. Hat keinerlei Bezüge zu realen Dingen, die gerade passieren.
Apropos einheitlicher Look and Feel, weil wir es da gerade davon hatten, war ich der Einzige, der sich ein bisschen kaputt gelacht hat, als sie das grüne Sexy Alien vor Martins Dings gestellt haben und ich mir gedacht habe, okay, das ist dann auch wieder so eine Star Trek-Referenz, weil die ja immer
aber
so
sowas
sind, die Orionen oder so sind, glaube ich.
Die Orioner. Die
okay,
auch.
Ihr wollt es grün. Naja, okay, dann geben grün.
Fand ich
auch. Die waren auch eine zweifelhafte Frauendarstellung.
Ja.
Mir hat die Szene danach besser gefallen, als die weg waren. Also die Make-up-Artist-Frau, das ist die reale Make-up-Artist-Frau von denen. Aber als sie dann weg waren und dann kommt der Requisiteur mit seiner Schale mit Äpfeln und einer Ananas und die gingen gelaufen und meinte, was ist das? Ja, jetzt Obst für die Szene, ich weiß nicht mehr welche, 27 oder so, keine Ahnung. Und dann Äpfel? Die sind auf einem fremden Planeten. Was? Ja, nehmen Sie Kiwis und malen Sie die rot an. Was eine Anspielung ist auf die Folge Planet der Eiszeit, weil da stand bei dem auch eine Schale mit rot angemalten Kiwis auf dem Schreibtisch. Ja. Und dann holt der Requisiteur so den Zettel raus. Ja, und dann steht da der in diesem Garten mit Kiwis und der pflückt eine Kiwi, eine rote Kiwi und beißt rein. Aha. Was? Sie sind der Chefrequisiteur. Denken Sie sich irgendwas aus. Der stopft den Zettel weg und läuft weg.
Gleichzeitig aber natürlich auch
ja, und er stellt die Frage, was, die Aliens sprechen doch auch alle Englisch, warum sollen die denn nicht Äpfel haben?
Genau, die sprechen alle Englisch, warum sollen die nicht Äpfel haben? Und meiner Meinung nach über Bande auch gleich noch so ein bisschen, als Zuschauer denkst du natürlich sofort an, wenn die durchs Gate kommen, ist es immer ein Wald, der aussieht wie in Vancouver, warum sollen da keine Apfelbäume stehen? Also ohne uns den Klischee-Wald zu zeigen, halt gleich nochmal gesagt, die Planeten sind alle so ähnlich, warum soll es da keine Äpfel geben? Ergibt total Sinn.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn du schon ein Gate hast, wo die Leute sowieso regelmäßig Handel durchbetreiben, dann ist es auch alles andere als weit hergeholt, dass es auf anderen Planeten halt Äpfel gibt. Also, wir kriegen ja in der Serie ungefähr 500 Mal einfach mit, dass halt irgendwelche Getreidesorten oder so irgendwas fairerweise überwiegend später in Atlantis ist das ein Thema, dass Getreide durch das Gate gehandelt wird, warum nicht auch Äpfel?
Zumal es meistens ja Menschen sind, die da exportiert wurden auf irgendwelche Planeten. Also echte Menschen.
Wir wissen auch nicht, wie viel Geoengineering oder Pflanzen dahin bringen, eventuell sogar schon die Antika betrieben haben, um so einen Planeten noch ein bisschen netter bewohnbar zu machen.
Geschweige denn die Google selber, weil Ra war genau, ja noch lange auf der Erde aktiv, ich meine.
Genau.
Lang genug zumindest.
Ja.
Wir sehen Thor. Thor ist wieder da. Er ist ein bisschen steif in der Hüfte. Aber er ist da. Ganz klein und grau im Hintergrund.
Reicht ja.
Den erwähnen sie sogar. Aber wen sie nicht erwähnen, ist der Todesgleiter, den sie da auf dem Boden auf diesem Schiebewagen durchs Bild fahren.
Der wäre mir auch nicht aufgefallen.
Ich hatte auch zweimal hingucken müssen, aber ich habe dann gesehen, so, das Ding sieht aus wie ein Todesgleiter. Definitiv, das ist einer.
Ja, ich meine, nachdem sie ja offensichtlich einen Hatak nachbauen als Set für ein Raumschiff, warum sollten sie nicht auch Todesgleiter irgendwie als Modelle haben, ne?
Ja, klar, für Shots, Nahaufnahmen zu machen, wie die Waffen schießen, ist das halt ideal.
Ja, ja. Und Martin scheint ja offensichtlich Kontakt gehabt zu haben mit den Goa'uld. Hinreichend, dass er sehr detailgetreu beschreiben kann, wie so ein Set auszusehen hat.
Bis ins kleinste Detail.
Ich meine, die haben ja auch einen ganzen Prop-Tisch voller Waffen, von denen er ja die eine hochhält und meint, ja. Und von denen er meint, ja, was denken Sie, wie teuer es ist, die herzustellen? $5,000? Nur so zur Info. Die und? Waffe, die er hochgehalten hat von der Folge Urgo. $5,000. Ja.
Das sind sehr, sehr viele Schrimps.
Da kannst du die auch noch mal zeigen.
Ja.
Ein paar Folgen später. Man hat ja schließlich viel Geld dafür bezahlt.
Also da ist auch schade, dass wir keine hochauflösende Folge haben an der Stelle, weil diese Prop-Tische hätte ich mir sehr, sehr, sehr gerne mal genauer angesehen. Da war bestimmt viel Schönes dabei, sagen wir es mal so.
Irgendwie hat noch in die Notizen geschrieben, die Folge hier soll das Galaxy Quest in Stargate darstellen.
Ja.
Da muss ich ja sagen, schade, dass wir noch in Zeiten des linearen Fernsehens sind. Heute im Streaming-Zeitalter wäre ihnen durchaus zuzutrauen gewesen, dass sie noch eine echte Minisode von, wenn es nur 10 Minuten sind, Wormhole Extreme produziert hätten, um die noch als Easter Egg irgendwie am Ende der Staffel bei Netflix dran zu hängen. Ne? Wie viele Short-Tracks haben wir bekommen im Laufe der letzten Jahre? So in dem Stil hätte man natürlich hier auch ein Short-Gate machen können und einmal so dieses Wormhole Extreme als verkürzte Geschichte, als Episode hätte ich gefeiert, absolut. Aber ja, damals hätte man es höchstens für Bonusmaterial auf einer DVD gemacht und da hat man sich so viel Mühe nicht für getan.
Das lohnt sich auch einfach nicht. Nee. Die Szene, wo O'Neill das Handy klingelt während dem Dreh, Die spielte so ein bisschen auf die Realität an. Einerseits ist ihnen wohl das so oder so genau das oft genug passiert, dass dann Handy klingelt. Andererseits gibt's ein Problem mit den Militärberatern. Sie haben ja öfter mal so Militärgeist da, die dann sagen, das ist richtig, das ist falsch, was ja auch okay ist. Aber die machen das halt auch, während die Szenen noch gedreht werden und laufen. Was für den Abschluss der Szene halt etwas ungut ist, weil das kann man echt nicht gut schneiden. Und deswegen etabliert sich bei denen auch immer der Spruch, don't speak with the actors. Weil sie es zu oft neu drehen mussten, obwohl die Szene schon gut war und dann...
Was nee. Ja dann mit das Erste ist, was Martin Jack erklärt, als er ans Set kommt. Ja. Don't speak with the actors.
Mhm. Vor allem dann so, wer war das? Wer ist ein Handy? Ich will den Namen hören. Und Jack dann so, ah ja, es war meins. Und er so, oh, es war dann, ist es bestimmt wichtig. Ja. Oh, das ist vom Air Force, dann ist es bestimmt wichtig. Hatten
sie, glaube ich, auch in Audiokommentaren dieses Jahr. Und wie oft passiert sowas? All the time. It happens all the time.
Ja, genau. Darauf habe ich dann auch angespielt.
Ja.
Hat eigentlich Peter DeLuise in der Folge mehr Screentime als alle anderen?
Er hat auf jeden Fall mal mehr Screentime als üblich. Eine Sprechrolle.
Auch wenn die Sprechrolle zu 90% aus Big Girl.
Was ist das denn? Ich bin größer.
Ja, das.
Und die.
Das fand ich, das Big Girl fand ich im Deutschen schon fast schade, dass er das. Er sagt es sehr laut und betont, aber dieses wirklich total überzogen, überbetonte im Englischen, dieses Bigger, mit Grimassen im Mund dabei ziehen und die hörst du dann auch. Das ist im Deutschen so ein bisschen verloren gegangen, aber trotzdem witzig die Szene.
Wenn nach den Donuts gefragt wird und Tiek dann meint, ja, die Fahrer haben die gegessen, bevor sie sich zum Schlafen zurückgezogen haben, wollten sie eigentlich ursprünglich, die hatten ursprünglich geschrieben, die Produzenten haben die gegessen, bevor sie sich in ihre Büros zurückgezogen haben oder sowas.
Mm. Deswegen die Studio-Files. Wir haben nach den Donut-Demon geforscht. Aber also man sieht ja Sam und Daniel kurz so Dateien durchsuchen und das sind echt die echten Leute vom Filmstudio, die sie da zeigen.
Aber auch wunderschön an der Stelle, wie Tiak in seiner eigentlich sehr original Tiak-Art sagt, wir waren gerade dabei, hier eine Unterhaltung zu führen. Und als sie dann privat. Nicht weggehen, privat, und als sie dann nicht weggehen, ich weiß gar nicht mehr, was sagt er auf jeden Fall, erscheucht sie dann schon sehr grob weg.
Eine private Unterhaltung. Die Produzenten haben sie gegessen, wäre witzig gewesen, weil dann nämlich Melosi und John Smith nach den Donuts gefragt haben. Und die sind ja die Produzenten.
Ah, ja.
Das wäre der Witz in der Szene gewesen. Das wäre ihr Witz gewesen, aber wie gesagt. MacGyver wurde übrigens auch in den British Studios gedreht.
Also quasi also. Heimspiel für O'Neill.
Ja.
Und für Chris Judge. Wobei der kam nur einmal vor, das war eine Highschool, das war wahrscheinlich nicht dort.
Weiß.
Das stimmt.
Kommt darauf an, ob sie das Budget für den Außendreh hatten oder nicht.
Ja, man würde ja naiverweise sagen, naja, irgendwie so ein Highschool-Klassenzimmer nachzubauen, ist bestimmt teurer, als einfach gerade in die nächste Heizstuhl zu gehen. Und dann fällt dir ein, nee, alles, was die da hinschleppen müssen, kostet halt richtig Geld und Aufwand. Das vergisst man da manchmal. Ja. Und
damals hatten sie noch keinen Second Unit, die sie einfach mit Sparflamme dorthin schicken konnten für irgendwie ein paar Steadicam-Shots, weil es gab damals noch nicht so diese Steadicams, die gut genug waren, für Fernsehbilder aufzunehmen.
Und einen Raum,
heute kannst du das mit jedem Smartphone tun.
Und einen Raum, in den du gerade mal eine Tafel stellst und ein paar Tische mit Stühlen, hast du halt auch schnell, ne?
Genau. Vielleicht ist der noch übrig vom letzten Dreh von
irgendwo,
einer anderen Serie.
Irgendwo in den Studios wird vielleicht parallel gerade so eine Highschool-Serie gedreht.
Das macht man heutzutage ja sogar noch so. Wenn es richtig das Set passt, nimmt man es halt, ne?
Genau. Wir brauchen ja nichts zu bauen, wenn drei Räume weiter was Passendes steht. Das ist nur noch eine Timing-Frage.
Der Grill, der Darsteller, der den gespielt hat, das ist eigentlich das Stand-in von Christopher Judge auch.
Passt gut.
Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Meta, aber auch ein schöner Gag, zu sagen, wir nehmen das Stand-in. Das geht bei O'Neill halt schlecht. Sie können ja schlecht Seiler hinstellen und sagen, das ist jetzt hier. Aber ja, bei Chris Judge konnte man das bringen.
Er durfte ja auch nichts sagen. Die letzte Chance, wo er was sagen durfte, dann wurde er hart gesilenced quasi durch ein Raumschiff.
Irgendjemand hat bei sonstigen Notizen noch hingeschrieben, reverse the polarity.
Das war ich tatsächlich, weil es einfach so ein klassisches, ein sehr klassisches Science-Fiction-Trope ist, was auch im ersten, im erstbesten Moment, wo wir irgendwie Technobabble aus Wormhole Extreme kriegen, erwähnt wird. Tatsächlich aber in Stargate sonst erstaunlich selten vorkommt. Es gibt genau bisher zumindest ein anderes Beispiel, wo es ernsthaft benutzt wird, in Anführungszeichen, wo Carter den Nakvala-Reaktor richtig zusammenbaut. Und verschiedene Leute haben darauf hingewiesen, dass es an der Stelle, wo Carter das benutzt, eher drauf rausläuft, dass Reverse the Polarity besser klingt als vielleicht habe ich es falsch rum eingebaut. Und insofern fand ich das ganz witzig, dass das, es hier da ausdrücklich erwähnt wird. Ja, genau. Dass es hier ausdrücklich erwähnt wird, aber ansonsten tatsächlich erstaunlich selten vorkommt.
Direkt davor wunderschön, also im Englischen sagen sie, glaube ich, Force Shield statt Force Field. Und im Deutschen haben sie ein Kraftschild statt Kraftfeld draus gemacht. Beeilung, Major, wir brauchen das Kraftschild. Ich bemühe mich, Sir, aber die Elektrolytenverbindung auf dem Schildgenerator ist gestört. Ist natürlich auch wirklich die was? Auf den was? Und dann kommt ja, kehren sie die Polarität um. Also, das kehren sie die Polarität um ist ja schon fast zu ernst als Antwort auf kehren sie die Elektrolytenverbindung auf dem Schildgenerator um. Ah, sehr schön. Und vor allem, funktioniert nicht. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, es funktioniert nicht. Gott steh uns bei. Das ist schon wieder fast ein Originalzitat aus jeder Folge, in der Carter versucht, Jack was zu erklären.
Jetzt müsst ihr auch noch erklären, woher das Polarität umkehren kommt.
Boah, ich weiß, wow. Eine der frühesten Erwähnungen davon war Doctor Who, aber ich bin nicht sicher, ob es zum ersten Mal dort war. Es ist dort aber wirklich so ein stehendes Meme. Ja, es ist
auf jeden Fall als Referenz auf Doctor Who.
Ja, also da wird das genau, das wird auch in der Serie immer wieder erwähnt. Weißt du, beim dritten Doktor erst, dass das zum ersten Mal so betont vorkam.
Ja.
Es kommt ja immer und immer und immer wieder vor, bis sie dann den Mega-Joke gebracht haben im 50-Jahre-Special The Day of the Doctor, als 10 und 11 da stehen und sie beide irgendwie ihren Sonic Screwdriver auf dieses Wurmloch-Gebilde halten. Und dann, was tust du? Ich kehre die Polarität um. Und du? Ich auch. Warte, du drehst sie um, ich drehe sie auch noch um. Wir verwirren die Polarität hier nur. Das ist da ein sehr schöner In-Universe-Joke.
Tatsächlich geht das Trope aber noch viel, viel weiter
zurück. Ja, hätte ich auch erwartet.
Das erste bekannte Beispiel ist aus einer Fortsetzung von Krieg der Welten aus dem Jahr 1898. Edison's Conquest of Mars.
Reden also, wir jetzt hier irgendwie um ein Audio-Feature-Gedöns oder nein, wirklich sogar einen Romantext? Ein
Romantext.
Okay, krass. Ich hätte jetzt tatsächlich das mit der Reverse Polarity, also als Meme irgendwie seit es Sci-Fi-Fernsehfilmproduktionen gibt irgendwie, aber
nein,
dass das sogar,
noch
in Literatur schon drin vorkam, das sogar vor zwei Jahrhunderten. Also
die heutzutage noch viel referenziert wird, das musst du halt sagen, das war so Grundlage der Sci-Fi-Literatur. Und ja, auf aller Sci-Fi. Also, das schon. Wenn ihr den Spaß mal machen, mal liest die Sachen mal. Lohnt sich.
Oder es gibt eine schöne Audioversion von Krieg der Welten, gesprochen von David Tennant.
Korrekt.
Das allein ist natürlich auf jeden Fall ein Grund.
Die ist richtig gut.
Ist sie.
Und wie wir alle wissen, David Tennant könnte uns auch das Telefonbuch vorlesen. Es wäre großartig, wenn er da noch so gute Grundlage bekommt. Dann.
Das stimmt, ja.
Was ich noch erwähnen möchte, das Stand-in von T'Jaik oder von Christopher Judge, der Schauspieler heißt Douglas Anders und der eigentliche Vorname von Christopher Judge ist eigentlich auch Douglas.
Das haben sie aber echt
verstanden bekommen. Witzig.
Das heißt, wenn du Douglas rufst, stehen sie direkt beide parat und du kannst die Szene auf jeden Fall anfangen.
Ich weiß nicht, ob Christopher Judge da noch auf Douglas hört.
Also die kommen ja mit den Spitznamen die ganze Zeit aber ja auch durcheinander, wenn sie in Folge gehen. Guck mal, da ist der da. Ah nee, Moment, der heißt so und so. Eigentlich. Wenn den ganzen Insider,
ja,
die da rumlaufen.
Die meisten Cameos ja noch gar nicht. erwähnt.
Cameos ist ja schon fast eine Untertreibung. Das ist ja.
Na gut, wir lernen jetzt auch endlich mal die Leute hinter der Kamera kennen.
Wir sehen sie sogar am Ende sogar effektiv davon. Alle. Also der Shot am Ende zeigt ja alle. Jeden Einzelnen. Aber viele in Nahaufnahme, das ist das Schöne. Und die sehen aber auch teilweise auch noch sehr jung aus, muss man sagen, weil es ist ja 2001.
Wir haben natürlich hier zwei Ebenen mit Cameos. Auf der einen Seite natürlich alles, was in der eigentlichen Folge die ganze Zeit so ein bisschen passiert, wer da alles auftaucht. Und dann am Schluss natürlich getoppt durch diese totale, ganz am Ende der Folge, bei der dann die gesamte Crew von Stargate SG-1 einmal im Bild ist. Ich glaube, sie haben sogar irgendwie im Audiokommentar so, weißt du, wie viele hier im Bild sind? Alle sind da.
Wer hält die Kamera?
Genau, wer hält die Kamera und wer pullt den Fokus? Wahrscheinlich war das eine automatische vorgeplante Kamerafahrt oder sowas.
Dass hier so eine Kameraleiter oder Kameradrohne, Drohne damals ja noch nicht.
Oder sie haben irgendeinen Hiwi noch schnell eingestellt, der genau die eine Szene dreht, damit der Kameramann und der Fokuspuller mit im Bild sein können. ich glaube, Anfang 2000er kannst du sowas auch schon ein bisschen fernbedienen, oder?
Theoretisch schon. Ich meine nur, das ist dann nicht so was Kleines, Handliches, sondern Das liegt dann so wie ein Kleinwagen, weißt du?
Ach, Kleinwagen weiß ich jetzt nicht, aber eine größere Fernbedienung, mit der du da einmal da hinten die
Kamera... Ich meinte das Ding, worauf das stehen muss, damit das dann auch so fahren kann.
Ja, das ja.
Das ging dann damals auch noch nicht.
Da liegen Schienen mit einem Kleinwagen, klar.
Schön auch, wenn das Raumschiff auch da auftaucht, natürlich in einer Wolke. Wie kann es anders sein? Wir haben gelernt, Raumschiffe tauchen in Wolken auf. Das haben wir bei Independence Day gelernt.
Ach so. Ich dachte gerade an Thor's Hammer, aber ja klar, Independence Day hat das...
Sehr eindrucksvoll,
auch schon gemacht, ja.
Und dann so, nein, hier, dreh die Kamera um. Nein, du musst nach oben schwenken. Und dann so, dafür kriegen wir bestimmt einen Emmy. Und meistens werden die Sci-Fi-Serien nur für die Special-Effects-Kategorien nominiert. Aber die hatten bis zu dem Zeitpunkt noch keinen Special-Effects-Emmy oder sowas gewonnen.
Die hätten sich einen verdient oder so. Aber
da haben dann wieder darüber lustig gemacht. Ja, wir kriegen doch bestimmt einen Emmy. Wir werden doch bestimmt nominiert. In den Visual Effects, in der Kategorie Visual Effects.
Da ziehen sie ja noch James Titchener in den Kommentaren dann noch einmal auf, so à la wanna talk about that Visual Effect. Also dann automatisch selbst angefangen hat zu sprechen darüber, als es zum Schiff ging. Ein wenig. Und dann haben sie noch eher ein bisschen rumgenannt. Guck mal die tollen Schattierungen da an und sowas. Für die damalige Zeit war es gut.
Ja, also. Total, klar. Aber halt auch schön, jetzt kommt die Szene mit dem Visual Effect, hörst du selten in einer Folge, kurz bevor die Szene mit dem Visual Effect kommt.
Ja.
Und der Charakter, der Daniel darstellt, der ist selbst mit der Vorstellung seines Charakters, die Idee kam ihm selbst, der hat das von sich aus gesagt. Fand sie so lustig, dass sie es genommen haben.
Hat ja gut funktioniert, das greifen sie ja später quasi genauso nochmal auf. Beim zweiten Teil dieser Folge. Aber dazu kommen wir da schon dann ein paar Jahre später.
Aber ich werde doch bezahlt mit echtem Geld. Wie kannst du mir nicht sagen, dass es keine echte Serie ist? Nein, es ist keine echte Serie. Weiß mein Agent davon? Ich bin doch bezahlt mit echtem Geld.
Wenn sie es einfach noch nicht nerdig genug fanden und noch eine Metaebene auf die Metaebene packen wollten.
Nur ein wenig. Wir lassen keinen Joke aus, da sagen wir es mal so. Wir könnten eine Cameo-Liste schreiben, aber ich glaube, das wäre eine eigene Folge.
Es gibt eine kleine Liste.
Ich kann hier mal ein paar Namen erwähnen.
Genau.
Zum Beispiel David Sinclair, der ist der Property Master. Dann Gisela Schulte, Second AD? Whatever. Dann Jane Newman, das war diese Make-up-Lady, die neben der grünen Frau stand. Dann sehen wir ja Robert C. Cooper, der dann meint, warum machen wir es nicht einfach, wie es im Drehbuch steht? Und die sagen, nein, wir machen nicht, wie es im Drehbuch, wir machen es nicht, wie es im Drehbuch steht.
Na gut, die üblichen Verdächtigen sehen wir sowieso. Brad White am Ende, noch sehr jung.
Michael Greenberg.
Robert Cooper hat ja auch noch ein kleines Heftchen geschrieben, was wir da sehen, als ja. Jack in die Bridge Studios
recyceln
reingeht.
Recyceln sie ihre alten Skripts,
die im Regal stehen, und macht da und verkauft sie. Und ich vermute, da ist auch ein bisschen was Wahres dran, dass das so Autoren so machen, dass sie durchaus Ideen sammeln. Dann, oh, die passt ganz gut, okay. Heutzutage ja, wahrscheinlich nicht mehr mit Heftchen im Regal, sondern mit irgendwie irgendeiner Notizen-App.
Ich gehe davon aus, du sammelst Ideen für meiner Plots, für Bits, und die kramst du an passender Stelle halt und baust sie zusammen. Das ergibt total Sinn.
Nee, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Das ist ja, macht jeder so. Egal, ob du jetzt eine Rede schreibst oder ein Sci-Fi-Drehbuch.
Oder du hast eine Grundidee für einen Plot, für eine Folge, den du jetzt aber noch nicht ausarbeiten kannst, weil jetzt in der Serie passt es noch nicht gut, aber lege ich mal auf Seite, und entweder diese oder irgendeine andere Serie wird mal einen Rahmen bieten, wo dieser Plot grob reinpasst. Ne? Mhm. Manchmal sogar
Dust
zwei verschiedene Serien.
Das Heftchen hieß Dust of That Old Screenplay and Sell It.
Der Mensch, der dann auch erwähnt, dass bei ihr noch ein sexy Alien bräuchte, das ist tatsächlich der Präsident von MGM damals gewesen. Also der echte Präsident, der das auch vorgeschlagen hatte damals. Also er hat sich da quasi selbst mit parodiert.
At least.
Ja, ein Dulies reicht ja nicht. Colonel Denning ist natürlich der Bruder, das können wir ja nochmal in der Reihenfolge hier erwähnen. Man kann ja nicht genug Dulies in einer Serie haben oder so. Drei haben wir schon, einer kommt noch oder so.
Ja, so viele Vorderkamera in einer Folge haben wir jetzt ja auch nicht so oft.
Das ist richtig.
Das stimmt.
Ja. Was haben wir denn alles? Ich habe jetzt hier die Liste aus dem Stargate-Wiki sagt, man hat natürlich Peter DeLuise als den Regisseur. DeLuise hat sich quasi selbst gespielt. In doppeltem Sinne Robert Cooper, der auch einen Autor spielt. Andy Mikita, der am Anfang von Colonel Denning ausgenockt wird. Martin Wood spielt einen der NRD-Agenten. Michael Greenberg und Brad White, genau, sind die Produzenten,
und die
das
Frau
Raumschiff
von Michael Greenberg.
Ah, okay. Ja, das ist die abgeknutscht wird von Colonel Denning.
In der Vorführfolge, die sie gezeigt bekommen, und die Off-Stimme, also die Stimme, die diesen Trailer kommentiert, das ist auch die Stimme, die Stargate-Vorschauen immer kommentiert.
Aha.
Promoclip, das war das Wort, was ich eben gesucht habe. Promoclip.
Ja, dann wie eben schon erwähnt, Joe Melosi hat zusammen mit John Smith nach Donuts gefragt. Das ist mir in dem Moment gar nicht bewusst aufgefallen, dass das ja auch wieder ein Meta-Joke ist. Das ist, die Produzenten sind mit denen schon weggegangen. Ja, super. Mhm. Am Schluss die letzte Einstellung, habe ich eben schon gesagt, da sind einmal alle dabei bei der Kranfahrt. Ah, es war eine Kranfahrt und kein Schlitten, aber ja. Auch so ein Kran kannst du fernsteuern.
Ja, dann ist es aber auch kein Kleinwagen mehr.
Ja, die anderen hier stehen, hat wie schon gesagt.
Ja, die meisten haben wir jetzt erwähnt, aber
genau.
Es sind sehr viele dabei, die einfach mal noch quer durchs Bild laufen. Hier, Director of Photography läuft ganz hinten durchs Bild, aber die erkennt man dann kaum, außer man weiß es halt. Ist halt immer noch eine VHS-Show, wenn man es so nennen will. Aber sie läuft ja on Cable, von daher ist alles gut. Um bei den Inside-Gags zu bleiben. NRD wird auch nochmal kräftig erwähnt. Keiner weiß, was es bedeutet, aber jetzt haben wir zumindest mal einen Frontagenten, der erstaunlich nett ist im Verhältnis. Also er ist nicht so ein Arsch wie Mayborn.
Wie haben sie hier in den Audiokommentaren erklärt, wofür NRD steht?
Nothing.
Nothing in...
Nein, nothing. Gar nichts. Sie wissen es ja.
Nein. Das ist einfach... Ja, der hat gesagt, nothing in particular, aber das wäre ein P, kein
stimmt,
D.
Okay.
Ja.
Stimmt, ja. Okay, es hat nicht ganz gepasst, ja.
Deswegen.
Also witziger wäre es gewesen, wenn es ein passendes Wort mit D gegeben hätte. mit der gleichen Bedeutung.
Mhm. Nee, leider nicht. Die brauchten einfach eine Organisation, das hat man ja schon früher mal gehört. Wie heißt jetzt NID und das bleibt auch so. Man hätte sie auch Men in Black nennen können, aber ich glaube, dann hätte es ein paar rechte Probleme gegeben.
War das nicht später?
Was? Daniel nennt auf jeden Fall den einen vom...
Der erste Man in Black Film war 98 oder 99.
Echt?
Ja.
Alter, 97. Krass, ich hätte gedacht, der wäre ein paar Jahre später
gewesen. Dich abzuholen, Uwe, der Jahrgang 2009 darf mittlerweile Bier trinken.
Ach, du lügst doch.
Nein, ich stand an der Kasse und hab's gesehen, als bestätigt wurde, dass ich alt genug bin.
Ja, ich hab's letztens irgendwie festgestellt, Leute, die geboren wurden in dem Moment, als ich mein Abi geschrieben habe, sind jetzt volljährig. Das, okay.
Was? Ja. Die haben schon lange Führerschein.
Die haben schon lange Führerschein.
Wenn sie das wollen.
Okay, habt ihr noch
was? Ja, wir haben uns gerade selbst gedisst. Aber das ist in Ordnung.
Ist kein Diss. Man wird halt älter. Das ist okay. Gibt ja das schöne Zart. Jeder würde gerne alt werden. Keiner will alt sein. Naja, mir tut inzwischen einiges weh, aber ansonsten ist es schon ganz okay.
Du reißt es aber auch in die andere Richtung raus. Das muss man jetzt aber auch ganz klar sagen.
Ich reiß die Statistik ein bisschen kaputt, was so wie Wehchen angeht, ich weiß. Ich gucke gerade hier durch, ob es noch irgendein schönes Zitat aus der Folge gibt, das passt. Haben wir noch was in unseren Notizen? Stefanie, wie viele DIN-A0-Zettel hast du eigentlich heute? Du kannst ja nicht mit einem hier reingekommen sein. Da ist ja gar nicht alles drauf.
Gar nicht erst. Nee.
Oh, wir haben noch nicht aber über den Beamshot am Schluss gesprochen, wenn die 30 rausbeamen.
Hatten wir?
Oh, ich dachte gerade, dass wir eben bei den Star Trek-Dingen verloren haben.
Nein, es wurde
Nein.
erwähnt.
Das wurde explizit erwähnt und es sieht auch echt 1:1 so aus.
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil wie immer.
Passt doch nicht mehr auf, wenn wir hier sprechen. So weiß man schon.
Manchmal muss ich auch mal kurz abhauen.
Sowas würde ich nie tun.
Was heißt denn, wir sehen zum ersten Mal den CGI-Projektor? Die Leinwand von dem.
Ja, in der letzten Folge haben wir es doch erwähnt, dass sie es da noch nicht gemacht haben, was man ja auch sieht. Da stand der Projektor noch in Hammonds Büro mit Rückprojektion. Das hat sie aber so sehr genervt, dass sie diese Leinwandlösung jetzt digital gemacht haben, weil sie dann halt zeigen können, dass man dann abschaltet, so wie wir es in dieser Folge zum ersten Mal sehen.
Es ging nicht nur darum, dass die Leinwand CGI rund, also diese ich fahr runter Animation CGI, sondern die komplette Darstellung des Bildes wird nachher eingepflanzt. Das habe ich eben nicht gerafft. Ja, okay. Wow.
Das ist ja der Witz der Sache. Das ist ihre Lösung dafür, weil so anders konnten sie es in dem Set nicht lösen. Und dann haben sie es halt so gemacht.
So eine dumme Lösung für so ein dummes Problem, aber es funktioniert ja offensichtlich.
Er ist besser als Projektor auf Hammonds Schreibtisch. Das ist halt irgendwie sehr von Nachteil.
Nee, dann hätte ich's.
Ich habe auch nichts mehr.
Und wäre denn dann ein guter Moment, um Schluss zu machen?
So, genau.
Jetzt.
Okay, wow. Also das war jetzt wir oder dieser Pascal, der mich darstellt?
Joa, nur mit mehr Drama und weniger Tiefgang. Ich habe mich gefühlt, als hätte man mir ein Mikro in die Hand gedrückt und gesagt, spiel dich selbst, aber als Comicfigur. Zumindest klingt Christian für mich so.
Und Stefanie? Ich liebe sie, aber so viele Notizen. Ich meine, wer braucht bitte 12 Seiten, um eine einzige Folge zu analysieren?
Wenigstens hat Uwe meine Stimme fast getroffen, wenn ich in einem schlechten Werbespot wäre.
Wir brauchen jetzt dringend ein Rebranding. Wenn das ist, wie die Leute uns wahrnehmen, oh je.
War trotzdem irgendwie charmant. Ich meine, klar, alles war total überzeichnet, aber das ist ja der Gag, oder?
Ja, schon. Die haben Herz und Humor. Und ganz ehrlich, wenn schon Persiflage, dann so.
Na komm, ich denke, das können wir so absegnen. Sollen sie weitermachen. Aber wir behalten das im Auge.
Na gut, dann schicke ich Steffi vielleicht doch meine Notizen zur nächsten Folge. Ich meine, sind ja doch schon einige, wenn ich das zugebe.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrondhen.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrondhen@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir chefrondhen und bei Instagram chefrondhen.podcast. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.